Herzlich willkommen zum Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Herzogenaurach. Wir freuen uns, dass du auf diesem Weg am Gemeindeleben teilnimmst. Wir wünschen dir jetzt eine spannende Zeit.
Wir haben uns jetzt schon relativ lang mit dieser Predigtreihe beschäftigt. Wir haben viel darüber geredet, was es bedeutet, in Christus zu sein. Und jetzt reden wir mehr darüber, was es bedeutet, dass Christus in uns ist. Und da steigen wir ein. Ihr habt Notizzettel. Ich habe heute relativ viele Bibelverse, die ich euch an den Kopf knall. Okay, normal mag ich das einfach, durch einen Bibeltext zu gehen und es dann richtig mal anzuschauen. Aber die Predigtreihe ist jetzt ein bisschen theologischer, wo ihr einfach viele Bibeltexte kriegt, die ihr natürlich alle euch aufschreibt immer und dann danach nochmal die Bibel aufschlagt und nochmal das ganz genau anschaut. Weiß ich kenne euch doch, oder? Dann lasst uns beten und dann steige ich ein mit der Predigt. Jesus, und so bitte ich dich, dass du jetzt sprichst durch dein Wort, dass du uns ermutigst und herausforderst. In deinem Namen. Amen. Amen. Daher, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch diesen Moment eines Tages in deinem Leben hattest, wo du zu Hause warst und so viel Verzweiflung vielleicht in deinem Leben war und du so Gott gespürt hast, dass du auf deine Knie gegangen bist. Und die hast die Augen zugemacht und du hast angefangen, mit diesem Gott, den du vielleicht noch nicht kennst, zu reden. Und du hast ihm gesagt, Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, sei König meines Lebens. Wenn du diesen Moment hattest, dann würden wir sagen, dann bist du zu diesem Zeitpunkt Christ geworden oder wie wir gesagt haben in dieser Predigtreihe, du bist in Christus hineingeboren worden. Zu diesem Zeitpunkt war dann auch für dich wahr, du bist auf die Knie gegangen als alte Schöpfung und du bist wieder aufgestanden als neue Schöpfung. Da ist was Neues geworden. Und vielleicht war es für dich so, als du diesen Moment gehabt hast, wo du Christ wurdest und gebetet hast und dann bist du aufgestanden und du hast gemerkt, ich bin eine neue Schöpfung. Und du bist als neue Schöpfung wieder aufgestanden und als allererstes hast du mal deine Brille abgezogen. Weil, also, eine neue Schöpfung hat ja bestimmt keine Sehschwäche mehr, oder? Und du hast deine Brille abgezogen, hast gesehen, da ist aber trotzdem alles irgendwie verschwommen. Aber das wird bestimmt, weil die Augen gewöhnen sich daran. Du bist dann später am Tag noch ein paar Erledigungen machen müssen und du bist dann in ein Auto gesessen, hast ein bisschen deine Augen zusammengekniffen und bist so halb blind zum Rewe gefahren, im vollen Glauben und Vertrauen, weil du bist jetzt eine neue Schöpfung. Du bist dann bei Rewe durch die Gänge gegangen und tatsächlich war es so, zufälligerweise hast du mal alles sofort, was du gebraucht hast, gefunden. Auch eine Seltenheit, oder? Normal sucht man doch immer ein bisschen. Und zu dem Zeitpunkt hast du vielleicht gedacht, tatsächlich eine neue Schöpfung, mein Leben hat sich verändert, ich habe alles gefunden. Und dann läufst du bei Rewe an die Kasse und du siehst schon aus der Ferne, eine Kasse ist offen und da stehen so circa 10 Leute in der Schlange. Und in deinem Magen, da fängt's an zu krummeln. Kann man nicht noch eine zweite Kasse anmachen? Und du fühlst, wie so ein bisschen Wut in deinem Körper nicht genug Wut, dass du jetzt tatsächlich hingehst und dich beschwerst, aber genug Wut, dass du einfach nach Hause gehst und irgendwie sauer bist. Und du gehst dann wieder zurück in dein Auto, setzt vielleicht tatsächlich wieder deine Brille auf, weil du merkst, das Ganze klappt nicht so, dass sich die Augen wieder dran gewöhnen. Und vielleicht fragst du dich an diesem Moment, wenn die Bibel sagt, wir sind eine neue Schöpfung, warum fühle ich mich dann eigentlich nicht neuer? Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage schon mal gestellt hast. Also ich stelle mir diese Frage, wenn ich diesen Bibelvers anschaue. Warum fühle ich mich eigentlich nicht neuer? Und wir haben in der letzten Predigt angefangen, über die Heiligung zu reden. Und wir haben gesagt, die Heiligung ist möglich und sie ist progressiv und sie ist ein Geschenk. Also die Heiligung ist möglich und doch fühle ich mich so oft nicht neuer? Was steckt da dahinter? Und wie läuft die Heiligung ab? Das wollen wir heute nochmal genauer uns anschauen. Und vielleicht kannst du danach ein bisschen besser beantworten, warum du dich heute noch nicht so richtig neuer fühlst. Ich warte nochmal kurz die große Perspektive auf unsere Predigtreihe schaffen. Und zwar haben wir gesagt am Anfang der Predigtreihe, die ersten Predigten, die waren, der Schlüssel zu unserer Rettung ist, dass wir in Christus sind. Wir sind in Christus und in Christus, wir haben gesagt, sind wir gerecht, sind wir positionell heilig, sind wir adoptiert als Söhne Gottes und in Christus haben wir so viel. Das heißt, das ist der Schlüssel zu unserer Rettung. Wir haben gesagt, wir müssen das unterscheiden von einem anderen Aspekt und es ist der Schlüssel zu unserer Veränderung, zu unserer Heiligung und das ist, dass Christus in uns ist. Und diese zwei Aspekte beleuchten wir. Wir haben zuerst diesen Aspekt beleuchtet und jetzt sind wir gerade mittendrin, diesen zweiten Aspekt zu beleuchten. Wir haben gesagt, dieses Christus in uns und wir in Christus, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn du fischen gehst und einen Eimer ins offene Meer wirfst und der Eimer sinkt dann nach unten und man kann dann von dieser Situation sagen, der Eimer ist im Wasser und das Wasser ist aber auch im Eimer. Und genauso sind wir in Christus und ist Christus in uns. Und jetzt steigen wir also hier ein, Christus in uns, und wir haben diesen wunderbaren Vers, so der Lieblingsvers von eigentlich jedem Prediger, könnte man sagen, ist Galater 2, 19 und 20. Da heißt es, mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben, so haben wir das wieder, das Alte ist gestorben, und jetzt, unfassbar, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich finde, da kann man eigentlich gar nicht genug innehalten, oder? Und das mal so versuchen zu verstehen. Darum lebe nicht mehr ich, weil ich bin gestorben mit Christus am Kreuz, sondern Christus lebt in mir. Jetzt geht der Satz aber noch weiter und es heißt hier, mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich. Da sieht man ein bisschen einen Kontrast oder eine Schwierigkeit, weil gerade stand da, ich lebe nicht mehr, sondern Christus in mir. Und jetzt sehen wir hier, na, aber ich lebe. Und dann heißt es weiter eben Glauben oder Vertrauen an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Also wir sehen hier zwei Dinge. Wir sehen, dass ich nicht mehr lebe, sondern Christus in mir, aber dass ich doch irgendwie noch im Glauben und Vertrauen lebe. Also klar ist, Christus lebt in mir. Christus lebt in mir und das erneuert mein Leben. Das ist eine ganz andere und neue Art von Leben. Aber die Frage, die wir hier ja stellen können, ist, wo genau lebt denn Jesus eigentlich in mir? Also ist er in meinem linken Zehen oder in meinem rechten Zeigefinger? Oder meine Frau erzählt immer, sie haben in der Kirche gelernt, Jesus lebt in deinem Herz, wenn du ihn reinlässt. So also ungefähr. Ist aber auch irgendwie, wenn man sich das so nochmal plastisch vorstellt, Jesus lebt in seinem Herz und wir wissen jetzt, dass ein Herz nicht so aussieht, sondern er so arbeitet. Ist auch irgendwie unangenehm, oder? Ja. Als Tempel, wo man lebt. Wo lebt Jesus genau? Wo ist er in uns? Wie können wir uns das vorstellen? Und diese Frage wollen wir heute mit beantworten. Und um dieser Frage näher zu kommen, müssen wir erstmal diese komische Frage stellen, wie viele Teile, also aus wie vielen Teilen besteht ein Mensch eigentlich? Herbert Grönemeyer, ihr kennt bestimmt das Lied, wann ist ein Mann ein Mann? Ja, okay, ja. Wir können also heute mal fragen, wann ist ein Mensch ein Mensch? Okay. Was gehört zu einem Mensch dazu? Aus was besteht ein Mensch? Und es gibt da verschiedene Sichtweisen. Und ich mag euch heute von einer so ein bisschen überzeugen. Und zwar könnten wir zuerst sagen, der Mensch, der ist einfach nur eins. Also der ist einfach nur ein Leib. Das könnte zum Beispiel von Wissenschaftlern, Physikern oder Biologen gesagt werden, wenn sie sagen, du bist Leib, du bist Materie und natürlich hast du Gedanken und Emotionen und Gefühle und Sinn und alles Mögliche, aber diese Person wird wahrscheinlich sagen, letzten Endes ist jedes Gefühl, das du hast, nur Synapsen im Kopf, die irgendwie arbeiten. Ja, also Gefühle sind dann schon echt, aber nur als physisches. Das heißt, man könnte sagen, der Mensch besteht, das ist nur eins. Man kann das nicht irgendwie auseinanderhalten oder trennen oder sowas, nur der Leib. Dann gibt es Leute, die sagen, der Mensch besteht aus zwei. Das ist der Leib und die Seele. Also schon in der Antike hat Platon zum Beispiel gesagt, na, der Mensch ist natürlich Leib, so wie wir einander sehen, aber der Mensch muss mehr sein, weil da ist irgendwie mehr an ihm dran. Und der Platon hat dann auch gesagt, der Mensch muss ewig sein irgendwie. Also der muss davor gewesen sein und auch danach, nachdem es den Leib immer gibt, muss es den auch noch geben. Und deshalb würden viele sagen, der Mensch ist Leib und Seele. So die Seele beschreibt dann eben dieses Nicht-Physische. Und dann gibt es noch eine dritte Sichtweise, von der ich euch heute so ganz heimlich und auch offensichtlich überzeugen will, ist, dass man den Mensch in drei teilen kann. Und zwar, dass man sagen könnte, der Mensch ist Leib, Seele und Geist. Der Mensch ist Leib, Seele und Geist. Man kann alle diese drei Sachen, können wir Bibelverse rausziehen und die biblisch argumentieren. Ich argumentiere heute mal nur den, weil es sonst zu lang werden würde, okay? 1. Thessaloniker 5, Vers 23, da heißt es, möge Gott von dem aller Friede kommt euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib. Also hier haben wir das, dass wir Menschen beschrieben werden und da ganz klar gesagt wird Geist, Seele und Leib. Es gibt, wie gesagt, andere Bibelstellen, da wird nur Seele und Leib gesagt oder da wird Seele und Geist so benutzt und ausgetauscht. Also wie gesagt, man könnte viel argumentieren. Ich finde, dass das die einleuchtendste Sichtweise ist, auch in Bezug auf den dreieinigen Gott, an den wir glauben, der uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Finde ich eigentlich ein schönes Bild, oder? Dass wir auch ein Mensch sind mit drei Teilen, finde ich eigentlich ganz schön. Und ich finde es vor allem schön, weil es uns hilft nochmal zu verstehen, wie wir gemacht sind. Ich habe euch das hier schon mal wunderschön aufgezeichnet. Wir als Menschen, als dreiteilige Menschen, wir haben Körper, Seele und Geist. Wir können das Ganze noch mal ein bisschen unterteilen. Also die Frage ist ja jetzt, was ist dann genau eine Seele? Also Körper ist klar, was ist genau eine Seele? Und eine Seele könnte man wahrscheinlich noch mal in drei verschiedene Teile einteilen. Zum Beispiel haben wir als Menschen ja unseren Verstand. Verstand. Das ist irgendwie was, wo man körperlich schon erklären kann, aber auch nicht so ganz einfach. Da ist also der Verstand. Wir Menschen haben auch, und das ist nur physikalisch wahrscheinlich noch mal schwerer zu erklären, wir Menschen haben auch Emotionen, oder? Wir haben Emotionen, wir fühlen. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, wenn wir uns Menschen als jemand verstehen, die auch einen Willen haben, einen Willen, oder man könnte hier auch vielleicht sagen, ein Herz. Also die Seele könnte man als Verstand, Emotion und Herz, hier haben wir nochmal eine Dreiteilung von der Dreiteilung, die wir hier schon haben. So kann ich also verstehen, dass wir als Menschen aufgebaut sind. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was in unserer Erlösung also genau passiert ist. So, der Menschsein heißt Körper, Seele und Geist zu sein. Und jetzt nochmal zurück zu der Frage, was bedeutet es, neu zu sein? Und vor allem, welcher Teil ist eigentlich neu? Also ich weiß nicht, ob sonst noch jemand so geht, aber manchmal habe ich so einen Handwerker bei mir zu Hause, wenn zum Beispiel meine Gasheizung unten nicht mehr richtig funktioniert und er nur kurz einen Teil austauschen muss. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich weiß nie, was ich genau machen soll, wenn ich einen Handwerker bei mir zu Hause habe. Also stehst du da daneben und guckst ihm über die Schultern für die halbe Stunde? Oder gehst du einfach wieder in dein Büro und lässt den machen, was er will? Oder also wenn ihr da Tipps habt, Namen Gottesdienst, könnt ihr gerne mal zu mir herkommen und sagen, was macht man, wenn ein Handwerker von einer halben Stunde bei einem ist? Mache ich mir jedes Mal. Ich mache so ein bisschen eine Mischung aus allem, weil ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll. Und ich gehe dann ein bisschen hoch in mein Büro und dann gucke ich aber, ob der was braucht. Und dann stelle ich mich wieder so hin. Und dann interessiert es mich natürlich auch. Und fragen dann so, Heizung, interessant, und was ist das? Und ich frage dann immer wieder so, und welches Teil tauschen Sie jetzt genau aus? Rein aus Interesse und dass ich natürlich auch weiß, wie viel ich später bezahlen muss. Und diese Frage, die stellen wir uns jetzt auch. Welches Teil wird genau ausgetauscht? Was wird neu gemacht in uns? Und das sehen wir jetzt hier in Römer 8, Vers 15. Und da sehen wir es sehr schön. Da heißt es, den Geist, den ihr empfangen habt, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir Abba, Vater. Und jetzt Vers 16. Da heißt es, ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, wortwörtlich steht da, bezeugt es in unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also, da heißt es, der Geist bezeugt in unserem Geist. Und in 1. Korinther 16 steht das Ganze auch nochmal. Da heißt es, überlegt euch einmal, und jetzt ganz spannend, hier wird nämlich ein Kontrast geschlagen, ja. Wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Okay, es kann auch eine menschliche Einswerdung passieren. Und wie genau werde ich mit einer Prostituierten eins zum Beispiel? Hier wird es erklärt, sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Wenn also zwei Menschen eins werden, dann verbinden sie ihre Körper. Sie werden körperlich eins. Und es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Spannend, oder? Und jetzt der Kontrast, den wir hier haben. Wer sich hingegen mit dem Herr verbindet, der wird eins mit ihm. Und jetzt sein nicht Körper, sondern sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Das heißt, wenn wir in Christus sind, dann verbindet sich unser Geist mit seinem Geist. Ich zeichne das mal hier so ein, weil wir glauben, was wird neu gemacht? Der Geist wird neu gemacht. Wenn wir in Christus sind, dann lebt Christus in uns durch seinen Geist, der in uns lebt. Ja, also Christus in uns und der Geist in uns, wir haben uns darüber schon unterhalten, wird oft verwendet in der Bibel. Das eine Mal sagen sie das eine und das andere Mal das andere, weil Christus durch den Geist in uns lebt, ja. Aber das heißt, der Geist wird neu gemacht, indem dass der Heilige Geist in uns wohnt. So, das heißt, wir können das mal so zusammenfassen bis jetzt. Der Geist ist der Teil, der in unserem Leben neu gemacht ist. Wichtig, nochmal ganz kurz zu sagen, wir müssen auch sagen, unser ganzes Sein ist in Christus und damit erlöst. Also ich mag, weil das passiert hier oft, dass wir dann sagen, ja, nur der Geist ist gut und das ist was und das andere ist Gott alles egal. Das ist nicht die Lehre, sondern alles ist in Christus erlöst. Aber dein Geist ist ganz neu gemacht und deine Seele und dein Körper erstmal noch nicht. Und jetzt habe ich gerade gesagt, dass das Gott aber wichtig ist, Körper und Seele. Was passiert jetzt damit? Warum ist das nicht neu gemacht oder wie kann das Ganze neu gemacht werden? Und auch da haben wir einen Bibelvers, 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Hier heißt es also, wir werden verwandelt in das Ebenbild Gottes durch was? Durch den Geist, der sich immer mehr in unserem Leben auswirkt. Okay? Also der Geist ist neu und er wirkt sich immer mehr in unserem Leben aus. Wir haben ja diese Illustration die ganze Zeit gehabt mit dem Gurkenglas. Heute mag ich die mal ein bisschen umdrehen, okay? Und zwar habe ich heute heißes Wasser dabei und ein paar Teebeutel. Pfefferminztee, gibt es hier noch andere Pfefferminztee-Liebhabende? Ja, sehr gut, ein paar. Okay, sehr gut. Wenn ich meinen Pfefferminztee trinke, mag ich den gern stark. Das heißt, ich nehme hier jetzt mal 4 Pfefferminzteebeutel und die machen wir hier jetzt rein in diesen Tee. Gibt es sonst noch jemanden, der den Tee gern stark trinkt? Ja? Wir haben bei uns den Marc in der kleinen Gruppe, der aus Holland ist und ich liebe das, weil der erzählt immer, wenn die in Holland eine Party haben, dann gibt es einen Teebeutel für den ganzen Tisch. Und wenn der erste fertig ist, dann kommt der zweite und dann kommt der dritte. Das ist doch mal sparsam, oder? So loben und lieben wir die Holländer, oder? Sehr gut. Ich brauche immer ein bisschen mehr. So, und was wir jetzt hier sehen ist, die Teebeutel sind da drin und ganz langsam und gemächlich wirst du sehen, dass die Umgebung des Teebeutels eine andere Farbe und eine andere Geschmacksrichtung annimmt. Das heißt, der Inhalt des Teebeutels, das, was hier im Wasser drin ist, das verbreitet sich so ganz langsam im ganzen Gefäß. Beim Kaffee ist es ja genauso, an alle Kaffeesüchtigen hier. Du trinkst, also jetzt gehen wir mal zurück zum Körperbeispiel, ja. Du trinkst deinen Kaffee und dein Kaffee, der kommt erstmal so ins Innerste, in deinen Magen rein. Und so ganz langsam geht immer mehr Kaffee, Koffein dann auch in deine Blutbahn und du fühlst dich fitter und du wirst dann so langsam immer mehr zum neuen Mensch, oder? Wenn du morgens aufwachst und einen Kaffee drin hast. Also das Konzept von etwas in sich zu haben, das sich dann immer mehr im Leben in verschiedene Gebiete ausbreitet, ist, glaube ich, das Konzept, das die Bibel uns hier gibt. Ich zeige das noch einmal in einem anderen Vers, Philipper 2, Vers 12. Da ist es: Daher, meine Geliebten, gleich wie ihr alle gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirket eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern. Okay? Das ist jetzt so ein Satz, da kannst du fragen, Tim, wie gehen wir damit um, genau, basierend auf die ersten 20 Predigten, die du gepredigt hast, ja. Weil da steht, bewirket eure eigene Seligkeit. Bewirket eure Seligkeit. In einer englischen Übersetzung finde ich das sehr schön geschrieben. Da heißt es, work out your salvation. Arbeitet nach außen eure Erlösung, heißt es da. Arbeitet heraus. Und ich finde, so kann man den Bibelvers wunderschön verstehen, weil was der dann sagt ist, hey, mit Ehrfurcht und Zittern arbeitet heraus, was in eurer Erlösung passiert ist. Arbeitet das heraus, dass ihr einen neuen Geist bekommen habt, dass ihr neu gemacht wurdet. Bewirket eure Seligkeit besser. Arbeitet heraus. Work out your salvation. Also, hier sind wir angekommen. Der Geist, der ist neu gemacht. Und dadurch, dass der Geist neu ist, werden Seele und Körper auch neu gemacht. Und so können wir das also sehr gut beobachten, wie das Ganze sich immer mehr materialisiert in dem Rest unseres Lebens. Und wir wollen mal schauen, wie Gott zum Beispiel unseren Verstand auch verändern kann. Man sagt immer wieder, du bist, was dir so gelehrt worden ist. Also vielleicht hast du von deinen Eltern oder Großeltern immer wieder so gewisse Botschaften bekommen, die du angefangen hast zu glauben. Zum Beispiel, und diese Botschaften machen dich dann zu dem, was du bist. Da gibt's viel Positives, das man von seinen Eltern und Großeltern und sowas kriegt, aber bestimmt auch immer mal wieder Negatives. Vielleicht bist du in einer kaputten, gebrochenen Familie aufgewachsen. Und du bist mit einem Elternteil aufgewachsen, der dich nie so richtig geliebt hat und eher abgelehnt hat. Du hast daraus in deinem Verstand geschlussfolgert, du bist nicht liebenswert, weil du hast als Kind nie Liebe erfahren. Und daraus ist dann eine fundamentale Denkweise entstanden. Also dein Verstand hat dann von dir gedacht, du bist nicht liebenswert. Eine Denkweise, die dich dann vielleicht lang in deinem Leben begleitet. Und wenn du denkst, du bist nicht liebenswert, dann hat es natürlich Auswirkungen auch auf das, was wir zum Beispiel körperlich machen. Wenn du von deinen Eltern immer wieder gesagt kriegst, du bist nicht liebenswert, ich gebe dir keine Liebe und du bist dann irgendwann 14, 15 und da ist eine Person des anderen Geschlechts zum Beispiel und die gibt dir auf einmal sehr viel Aufmerksamkeit und fängt an dich zu, also du stürzt dich dann da sofort drauf, oder? Weil da kriegst du auf einmal Liebe und du denkst aber, du warst eigentlich nie liebenswert. Das heißt, da ist was entstanden in dir, die sich dann vielleicht in Konsequenzen ausleben kann, die nicht gesund sind. Vielleicht gehst du auch, bist du verheiratet und du bist in so einer Beziehung und du hast aber von deinen Eltern gelernt, hey, ich bin nicht liebenswert und du kannst mit deinem Ehepartner einfach nie so richtig ehrlich sein. Weil du denkst, wenn du ehrlich bist und mal den Vorhang fallen lässt, dann wird die andere Person merken, in Wirklichkeit bin ich überhaupt nicht liebenswert. Und deshalb trägst du immer eine Maske und hast so einen Vorhang vor dir. Also du hast da was gelernt in deinem Verstand, das ganz viel von deinem Leben beeinflusst. Das ist ein Denkmuster, ein Verhaltensmuster. Und jetzt ist es ja aber so, jetzt glauben wir, dass der Geist in uns lebt und dass er auch unseren Verstand ändern kann und beeinflussen kann. So heißt es zum Beispiel in Römer 12,2. Und ihr seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes oder Verstandes. Das heißt, wir glauben, dass der Heilige Geist tatsächlich unseren Verstand erneuern kann. Okay? Das heißt, der Geist, der in uns lebt, der sieht dann, da ist ein ungutes Verhaltensmuster und vielleicht kann er dir dann immer mal wieder zeigen, hey, das stimmt nicht, dass du nicht liebenswert bist. Du bist liebenswert. Und so ist es vielleicht, dass er zum Beispiel, dass er dir immer wieder sagt, hey, wie Römer 8, Vers 16 sagt, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Kinder Gottes sind. So, du hast es also gelernt, über Jahrzehnte hinweg, ich bin nicht liebenswert. Und jetzt kann es aber passieren, dass der Heilige Geist dir über eine lange Zeit hinweg diese falsche Überzeugung nehmen kann und dass er dir zeigen kann, hey, du bist tatsächlich wertvoll gemacht in Gottes Ebenbild und Gott, der Vater, liebt dich ganz arg. So kann also durch den Geist, der in uns lebt, immer mehr unser Verstand verändert werden. Verschiedenste Gebiete unseres Lebens. Wir sehen das Ganze auch mit unseren Emotionen. Emotionen sind gut und wichtig. Wir empfinden sehr viele wichtige Emotionen, wie zum Beispiel Freude und Traurigkeit. Auch Traurigkeit ist eine wichtige Emotion, die wir empfinden. Wir empfinden aber auch schlechte Emotionen, wie Hass und Verbitterung. Und vielleicht ist irgendwas in deinem Leben passiert und du wurdest von jemand einfach so schlecht behandelt und du hast über die Zeit so eine tiefe Verbitterung dieser Person gegenüber, empfindest du. Und wisst ihr, was passieren kann? Dass so eine Verbitterung irgendwie zu unserem besten Freund werden kann. Es ist ein Gefühl, das sich vertraut anfühlt, es begleitet dich überall hin, du findest darin auch Zuflucht und Wärme. Verbitterung loszulassen heißt zu vergeben, aber wir alle wissen, dass Vergeben nicht so ganz arg einfach ist, oder? Eine der Sachen, die ich immer wieder feststelle, ist, dass es oft so ist, dass Menschen im Alter viel eher noch verbittert sind als junge Menschen. Ganz einfach deswegen, weil junge Menschen weniger Erfahrung hatten und weniger Begegnungen mit anderen Menschen, oder? Und umso länger du lebst, umso mehr Verletzungen erlebst du. Und umso mehr kann diese Verbitterung eben passieren. Aber, und es ist die gute Nachricht, dass wir glauben, der Heilige Geist in uns, er kann auch unsere Emotionen ändern. Und er kann auch hier immer mehr Dinge wegnehmen, die vielleicht ungut und ungesund sind. Jesus, der Geist, kann Emotionen heilen. Deshalb sagt Paulus im Philipperbrief, freue dich in Christus. Oder sagt Jesus, vergebe, wie dir vergeben wurde, weil wir glauben, dass durch den Geist so ganz Übernatürliches, Unfassbares passieren kann, dass der Geist immer mehr in unser Leben kommt und sich immer mehr auswirkt und vielleicht auch unseren Hass gegenüber bestimmten Personen nehmen kann. Vielleicht kannst du hier ab und zu mal beten, Jesus, schenk mir Liebe für diese Person. Jesus, nimm meine Verbitterung weg durch deinen Geist. Und so kann Gott auch unseren Willen und unser Herz verändern. Gott verändert unsere Emotion. Gott verändert aber auch unseren Willen. Und das finde ich unfassbar. Seneca, römischer Autor, hat vor vielen tausend Jahren geschrieben, der wichtigste Aspekt des Gutseins ist das Gutsein wollen. Das Wichtigste, um Fortschritte zu machen, ist Fortschritt machen zu wollen. Letzten Endes ist unser Wille doch eines der schwierigsten Dinge, oder? Die wir selber auch beeinflussen können. Und dann gehen wir nochmal zurück zu Philipper 2, 12, da hieß es, daher meine Geliebten, bewirket eure Seligkeit, ja, arbeitet nach außen, stand da. Und dann heißt es, und das ist unfassbar, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Wer tut das Wollen in dir? Laut diesem Vers. Gott wirkt das Willen. Ich finde es so unglaublich, dass durch den Heiligen Geist in uns auch unser Wille verändert werden kann. Er wirkt das Wollen. Wenn ich an mein Leben denke, dann glaube ich, die größten Probleme habe ich persönlich mit dem Wollen. Also ich mache euch mal ein Beispiel. Eine ungesunde Charaktereigenschaft, die ich habe, ist, dass es mir schwer fällt, nichts zu tun und einfach mal richtig auszuspannen. So. Und jetzt sagt man das ja vielleicht auch in so Bewerbungsgesprächen oder sowas. Ja, mein Problem ist, dass ich zu hart arbeite oder sowas. Ich habe mittlerweile verstanden, dass es tatsächlich ein Problem ist. Ja? Also mein Verstand hat verstanden, dass es nicht gut tut. Mein Verstand hat auch verstanden, dass es Sünde ist, nie Pause zu machen, um mal runterzukommen und einfach Gott zu vertrauen. Meine Emotion hat schon lange so gespürt, wie es mich manchmal auch fertig macht und wie es mir zu viel ist und ich einfach angestrengt bin in meinem Leben. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, so ganz aufhören wollen, mal für einen Tag, die Woche oder sowas, tue ich nicht oft. Also ich merke das, der Verstand ist dann teilweise da und die Emotion ist vielleicht auch da, aber der Wille, der hängt noch hinterher. Ich will das eigentlich wollen. Also versteht ihr, wie ich meine? Ich mag euch heute eines der besten Gebete beibringen, das ich glaube, du kannst beten. Ihr kennt die Situation, als eine Person zu Jesus kommt und sagt, hey, heile mein Kind. Und dann sagt er, ich glaube, Jesus, hilf meinem Unglauben. Hier ist ein Gebet, das ich euch heute beibringen will. Jesus, ich will, hilf meinem Unwillen. Ich will, hilf meinem Unwillen. Veränder du meinen Wille, weil du kannst mein Wollen verändern. Vielleicht ist es ein Gebet, das du mal beten kannst. Vielleicht für deinen Stolz. Darf ich das mal kurz so sagen? Du bist nicht stolz, weil du da irgendwie so reingestolpert bist. Stolz ist eine willentliche Entscheidung. Das ist dein Wille. Das ist der Wille, vor anderen groß dazustehen, anderen sagen zu wollen, was du alles schon geschafft hast in deinem Leben. Stolz ist der Wille zu zeigen, wer du bist. Das heißt, gekränkt zu sein, wenn jemand dein Wert nicht wertschätzt. Stolz ist, wenn du dich überlegen fühlst vor anderen Personen. Zum Beispiel in deinem Bibellesen, wenn du sagst, so wie ich die Bibel lese, ist der einzig richtige Weg, Bibel zu lesen. Die anderen sind alles nur Wölfe. Das ist alles ein Teil des Stolzes. Stolz hältst du willentlich. Und wahrscheinlich hast du auch schon lange verstanden, wie zum Beispiel 1. Korinther 4, 7 sagt, alles, was du hast, hast du empfangen. Du hast es verstanden, dass Stolz schädlich und nicht gut ist und vielleicht fühlst du das auch und trotzdem hältst du da noch fest. Irgendwie willst du das noch. Es ist Jesus, der dein Wollen verändern kann. Und so kannst du also beten, Jesus, ich will, hilf meinem Unwillen. Es ist Christus in uns, der immer mehr die Bereiche unseres Lebens verändert. Unser Geist ist neu gemacht und unsere Seele, die wird im Verlauf hier neu gemacht. Vielleicht jeden Tag ein bisschen mehr. Es sind zwei Aufträge für uns. Der eine ist, arbeite nach außen, was in dir passiert ist. Da ist ein Arbeiten, da ist ein Tun, ja. Und das Zweite ist einfach dem Geist Raum geben, uns zu verändern. Dem Geist Raum geben, uns neu zu machen, unseren Verstand zu verändern, unsere Emotionen zu verändern und unseren Wille zu verändern. Und dann können wir wirklich sagen, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich lebe, lebe ich im Vertrauen auf Christus. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass du uns tief in unseren Inneren neu gemacht hast. Dass du uns vereint hast mit deinem Geist und dass so Veränderung wirklich möglich ist. Jesus, und wir wollen einfach anerkennen, dass wir eine Rolle spielen in unserer Veränderung und unserem Wachstum, aber dass letzten Endes du der bist, der unseren Verstand verändern kann, der unsere Emotionen verändern kann und der unser Wollen verändert, unseren Wille verändert. Und so bitten wir dich, Jesus, und sagen, wir wollen, hilf unserem Unwillen. In deinem Namen. Amen.